Herzen. Jetzt wird Gott bestimmt tun. Und wir können es zumindest nicht wahrnehmen. Ich fürchte, es ist oft so. Und weil es mit dem Stromboli-Foto nicht geklappt hat, einer der anderen liparischen Inseln, die das vielleicht ja auch ein Stückchen symbolisieren kann. Jetzt überlege ich wieder, wie das Ding hieß. Diese italienischen Namen kann ich mir nicht so gut merken. Alicudi, genau, Alicudi hieß diese Insel. Hinter Alicudi, sagen wir mal, ging die Sonne auf, dann klingt das für mein, wie ich es jetzt benutzen will, klingt das einfach besser, war ein Sonnenuntergang. Aber das wird das ganze Bild zunichte machen. Sagen wir mal, es wäre ein Sonnenaufgang. Ja? Da erahnen wir an den Strahlen, was dahinter passiert. Es ist so schon fast spürbar, wie die Kühle der Nacht vertrieben wird von der Sonne, die aufgeht. Und genau das ist die Hoffnung, die ich auch mit dem Gottesdienst verbinde, wenn wir heute über die Auferstehungskraft nachdenken. Ich glaube, ich kann den allerwenigsten von euch hier Anwesenden etwas Neues über die Auferstehungskraft Christi erzählen. Aber ich bin sicher, dass der Heilige Geist jedem von uns eine neue Erfahrung mit der Auferstehungskraft Jesu schenken kann. Und dass für uns heute so ein bisschen diese Auferstehungskraft aufgeht, das ist eigentlich so der Wunsch, den ich mit dem Gottesdienst verbinde. Der Bibelvers, den wir dazu rausgesucht haben, oder der Abschnitt, findet sich im Epheserbrief im ersten Kapitel. Da wird das von Paulus sehr schön formuliert in einem Gebet, das er spricht für die Empfänger des Briefes, für die Epheser. Und in diesem Gebet hat er schon wieder so viele Elemente reingepackt, dass wir auch das aussortiert haben und dass ich da auch den Fokus eben auf diese überwältigend große Kraft legen möchte. Es heißt hier in den Versen 17 bis 19 auszugsweise, dass Paulus sagt, ich bete darum, dass ihr ihn, also Jesus, immer besser kennenlernt. Warum? Damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Paulus betet für die Epheser, dass sie Jesus immer besser erkennen, ihn immer besser kennenlernen. Warum? Damit sie erkennen, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter ihnen und unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das heißt, schon die Epheser hatten das Problem, wie ich am Stromboli. Auch sie konnten diese Kraft nicht immer erkennen. Auch sie mussten dafür erstmal einen Blick entwickeln, mussten ein Gespür entwickeln, zu sehen, oh ja, da ist wirklich die Auferstehungskraft Gottes dran. Lasst uns zwei ganz kurze Schritte miteinander gehen, denn der Paulus nimmt die Epheser auch noch einen Schritt weiter mit, denn er gibt ihnen eine Hilfestellung, wie sie diese Kraft erkennen können, indem er ihnen sagt, wie diese Kraft beschaffen ist. In Vers 19 am Schluss und in Vers 20 heißt es nämlich, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Er beschreibt die Kraft der Auferstehung Jesu etwas genauer. Warum ist das so wichtig? Wir müssen einen Maßstab für Kraft bekommen. Sonst können wir das nicht einordnen. Kraft ist ja etwas Relatives. Wer ist kräftig und wer ist nicht kräftig? Einmal in der Woche versuche ich ins Fitnesscenter zu gehen, um was für den Rücken zu tun. Da gibt es Leute, wie heißt der eine, der ist da auch öfter im Fernsehen, Christian, weißt du, wie der heißt? Der Legat, genau, Thorsten Legat, der geht da auch ins Fitnesscenter. Ist der kräftig oder bin ich kräftig? Wenn wir ein Foto machen würden, wo ich so eine Hantel hochdrücke und man kann nur die Hantelstange sehen, dann würde ich genauso eine Stange hochhalten können wie er, wenn auf seinem Foto auch nichts anderes zu sehen wäre. Um zu ermessen, ob ich oder ob er stark ist, muss man ein bisschen mehr vom Bild haben. Da muss man nämlich wissen, ob überhaupt und wenn ja, welche Gewichte da dran hängen. Erst dann wird deutlich, ob einer stark ist oder nicht. Es könnte sein, dass er ein bisschen stärker ist. Das Maß der Kraft ist abhängig von der Kraft des Gegners. Ob jemand stark ist beweist sich, wenn er mit den Gegnern umgeht. Olympiade, das, was jetzt die Behinderten bei der Behinderten-Olympiade machen. Die können stark sein, aber ob sie richtig stark sind, das erweist sich im Vergleich mit den anderen. Ob sie ihre Gegner schlagen können oder nicht, ob sie stärker sind oder nicht. Und genau diesen Vergleich benutzt Paulus ja hier, um uns deutlich zu machen, was Auferstehungskraft heißt. Er sagt, das ist die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Platz, den Ehrenplatz zu Rechten Gottes gegeben hat. Welcher Gegner war es, der da bezwungen wurde? Dazu noch zwei Verse als Ergänzung aus dem Hebräerbrief. Da lesen wir in Kapitel 2, 14 und 15 Folgendes. Weil nun aber alle diese, da ist von verschiedenen Menschen die Rede, weil alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Jesus ist ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Das ist der Feind, mit dem Jesus es zu tun hatte. Das ist das Gegengewicht, das gestemmt werden musste, als Jesus auferstanden ist. Die Macht des Todes. Christine und ich hatten, wie gesagt, eine schöne Woche in Italien. Zwei Wochen davor hatten wir auch eine schöne Woche, aber auch eine hochinteressante Woche. Als ich dienstlich und Christine ist mitgekommen, in Tschechien waren bei Stefan Horn. Wir haben ihn besucht in der Missionsarbeit, die er dort unter den Zigeunern macht, in Tschechien. Das ist eine neue Arbeit, die dort entsteht. Ich werde vielleicht irgendwann davon noch mal ein bisschen mehr berichten. Einen Aspekt möchte ich heute mit reinnehmen, weil er so gut da reinpasst. Wir haben an einem Tag, weil das Stefans Wunsch war, gemeinsam einen Ausflug gemacht in das nur 60 Kilometer entfernte Auschwitz über die polnische Grenze hinweg. Stefan als Zigeuner in Auschwitz, das hatte natürlich schon eine ganz besondere Brisanz. Und diese Erfahrung, die wir da gemacht haben, war auch für uns sehr überwältigend. Wir waren schon einmal vorher in einem weitaus kleineren Konzentrationslager in Buchenwald, aber Auschwitz hatte nochmal eine völlig andere Dimension. Und das, was wir dort erlebt haben, hat uns schon die Sprache fast verschlagen. Es werden jährlich 1,7 Millionen Menschen durch dieses Lager geführt. Das ist also rein logistisch eine Riesensache. Hunderte von Gruppen in verschiedensten Sprachen aus aller Herren Länder, die dort durch das Lager geführt werden und denen das alles erklärt wird. Und ich habe zu Stefan gesagt, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen an einem Tag gesehen, wo ich bei keinem einzigen ein Lächeln auf dem Gesicht gesehen habe. Sondern alle waren da mit versteinerten, mit tief traurigen Mienen, mit Betroffenheit. Es war sehr, sehr ans Herz gehend, was wir da einfach miterlebt haben. Ich will euch die Details ersparen, aber wenn man dort durch das Lager geführt wird, mit dieser zynischen Eingangsüberschrift Arbeit macht frei, wenn man dann erlebt, unter welchen Bedingungen die Menschen dort zusammengepfercht waren, wenn man einen Blick in diese Ofenanlagen werfen kann, wo die Mitgefangenen dafür verantwortlich waren, insgesamt Hunderttausende von Leichnamen zu verbrennen in diesen Öfen von Menschen, die vergast worden sind. Das lässt einem schon fast das Blut in den Adern gefrieren. Die Perfektion, mit der da das Böse etwas entwickelt hat, um Menschen zu vernichten, das war so eine geballte Macht des Bösen, die da fast greifbar war. Eine einzige Wand, die es dort in dem Lager gibt, an denen 90.000 Menschen im Laufe der Jahre erschossen worden sind. Zig Ofenanlagen über Quadratkilometer verteilt, weil sie sonst gar nicht es geschafft hätten, diese Unmengen an Menschen Leben kaputt zu machen. Perfektion des Tötens. Das ist das Gewicht, dass die Auferstehung zu stemmen hatte. Das ist die Macht des Todes. Und diese Macht des Todes, die hat im Dritten Reich fürchterlich zugeschlagen und sie schlägt bis heute fürchterlich zu an den verschiedensten Ecken und Enden dieser Welt. In politischen Systemen, in Naturkatastrophen, in Krankheiten, in Not und in Elend. Und all das zusammengenommen, das Dritte Reich ist da bloß ein Einzelaspekt, all das zusammengenommen hing an den Handelsstangen Jesu, als er ans Kreuz ging. Diese ganze Last. Und unter dieser ganzen Last ist er gestorben. Und der Teufel wähnte sich in dem größten Triumph seiner Existenz. Weil er gedacht hat, diese Last hätte es geschafft, den Sohn Gottes zu zerschmettern. Und seine Todesmacht wäre so groß, dass er den Sohn Gottes vernichtet hätte. Und er blieb knapp 3 Tage in diesem Glauben. Und ist an dem Morgen, glaube ich, mit einem Grauen aufgewacht, wie er es nie zuvor gehabt hat und nie wieder haben wird. In der Gewissheit, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat und dass er auferstanden ist und dass er lebt und dass die Macht des Todes ein für alle Male gebrochen ist. Egal wie lange er sich noch wehrt, egal wie viel Elend noch kommen wird, egal was in meinem und in deinem Leben noch passieren wird, die Macht des Todes ist durch die Auferstehung Jesu Christi durchbrochen. Mit dieser Kraft haben wir es zu tun. Das Maß der Kraft erweist sich an der Kraft des Gegners. Und Jesus hat den größtmöglichen Gegner, den man sich in diesem Universum vorstellen kann, besiegt. Besiegt durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Habt ihr das ganze Bild? Nicht nur die Handelsstange, sondern das, was dranhängt. Nicht nur Jesus am Kreuz, sondern das, was er für uns getragen hat. Das, was ihn so runtergezogen hat, so niedergedrückt hat. All das wurde durchbrochen und es kam das Licht der Auferstehung da hinein. Und darum bete ich, dass ihr ihn immer besser kennenlernt, damit ihr kennt, was für eine überwältigend große Kraft, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Dass Jesus in uns lebt, dass wir die Möglichkeit haben, unser Leben in seine Hände zu legen, zu sagen, Jesus, ich lade dich ein, werde du Herr meines Lebens, vergib mir meine Schuld, beschenke mich mit neuem Leben. Und dass er dann kommt und in uns Wohnung macht, so wie es die Bibel verspricht, dass er in uns lebt, das ist schon eine überwältigend große Tatsache, finde ich. Das ist eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Das hat er zugesagt und das ist die Erfahrung, die jeder machen kann, der sich auf diesen Weg begibt. Aber dann noch zu realisieren, wer da kommt, um in uns Wohnung zu machen. Das setzt noch mal eins drauf. Wir hatten eine schöne Zeit in der letzten Woche, aber gestern Abend war irgendwann der Moment da, wo wir vor der Haustür standen und den Haustürschlüssel rausgenommen haben, haben die Tür aufgemacht und haben gesagt, wir sind zu Hause. Hier wissen wir, wo alles seinen Platz hat, hier wissen wir, wie alles funktioniert, hier fühlen wir uns richtig wohl, hier können wir entspannen, hier gibt es keinerlei Einschränkungen, das ist unser Zuhause. So möchte sich Jesus in uns fühlen. Der Heilige Geist möchte jeden Morgen neu reinkommen in dein Leben und sagen, wow, zu Hause angekommen. Und dann haben wir die großartige Chance zu realisieren, wer da bei uns angekommen ist. Und ich glaube, das müssen wir auch jeden Morgen neu tun, weil das so unbegreiflich groß ist. Der die Macht des Todes durchbrochen hat, der all die Schuld, der all das Finstere, der all das Verderben, der all den Krieg, der all die Morde, der all die Nöte, das Elend, ja auch der die Krankheit auf seine Schultern genommen hat und der diese Macht durchbrochen hat in der Auferstehung, der lebt in dir und in mir, wenn wir es zulassen. Gottes Macht kennt keine Grenzen. Ja, Amen. Deshalb glauben wir auch für die Kinder in Afrika und für die Verlorenen in Asien und für die Menschen auf der ganzen Welt. Und jetzt denk an Montagmorgen und an deinen Alltag. Wie viel Glauben ist da noch übrig an die Kraft des Auferstandenen in dir und in mir? Ich kenne viele von euch relativ gut, aber bei den allermeisten werde ich wohl sagen müssen, was wirklich so im tiefsten Innern dein Herz bewegt und was dich beschäftigt, was dich umtreibt, was deine größte Not ist, weiß ich nicht. Ich kann das nicht ermessen, es wäre absolut vermessen, wenn ich das behaupten wollte. Ich weiß es ja manchmal bei mir selber noch nicht mal richtig. Aber ich weiß etwas mit 1000%iger Gewissheit. Egal, was deine Not ist und egal, wie groß die Not ist, egal, was in der nächsten Woche auf dich wartet, egal, was in dem neuen Lebensjahr auf unsere Christa und auf alle anderen Geburtstagskinder wartet. Das, was da auf dich wartet, ist nicht stärker als die Auferstehungskraft Jesu. Seine Kraft reicht aus, um das, was auf uns alle zukommt und um das, wo wir alle drinstecken, aufzusprengen. Und wenn wir es zulassen, wenn wir unsere Herzen dafür öffnen, wenn wir ihn einladen, dann wird er hinter diesem Berg hervorstrahlen wie die Sonne und dann wird seine Kraft dazu in die Lage versetzt, in unserem Alltag wirklich Dinge zu ändern. Denn wenn das Maß der Kraft Jesu sich an seinem Gegner erwiesen hat, dann können wir umgekehrt, denke ich, sagen, dass diese Kraft, dass wir diese Kraft erleben werden, in dem Maße, wie wir ihm vertrauen. Er wirkt mit überwältigend großer Kraft unter uns. Unter wem? Unter den Glaubenden. Und die Glaubenden sind nicht diejenigen, die die Bibel in die Hand nehmen und sagen, ich glaube, dass das, was zwischen den zwei schwarzen Deckeln oder blauen oder roten Deckeln geschrieben steht, dass das alles von vorne bis hinten wahr ist. Das kannst du jeden Tag 1000-mal bekennen, dadurch bist du kein Glaubender im biblischen Sinne. Wenn die Bibel von den Glaubenden spricht, dann spricht sie von denen, die ihr Vertrauen, die ihre Existenz in die Person Jesu Christi setzen, die sich mit ihrem ganzen Leben und Sterben abhängig wissen von diesem Jesus Christus. Dann spricht sie von denen, die jeden Morgen neu hergehen und sagen, Herr, ich weiß nicht, was auf mich zukommt in diesem Tag, ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll, mit diesem Tag fertig werden soll, aber ich vertraue dir heute. Und ich nehme die Kraft deiner Auferstehung in Anspruch, damit sie heute in meinem Leben wirkt. Und ich möchte uns so Mut machen, dass wir diesen Abendmahlsgottesdienst zum Anlass nehmen, Jesus neu unser Vertrauen auszusprechen. Unser Vertrauen auszusprechen im Blick auf die Not, die dich gerade bewegt und beschäftigt. Zu sagen, Jesus, ich habe keinen blassen Dunst, wie du es schaffst. Ich könnte dir 1000 Lösungsvorschläge machen, aber ich weiß, du selbst hast den besten. Und deshalb sage ich dir, ich vertraue dir. Ich vertraue dir im Blick auf meine Probleme, im Blick auf meine Krankheiten, im Blick auf mein Leben, im Blick auf mein Sterben, im Blick auf meine Ewigkeit. Ich vertraue dir. Und dann wirst du erleben, dass die Auferstehungskraft Jesu größer ist als dein Problem. Ich sage nicht, dass dein Problem dann verschwindet. Ich sage nicht, dass dann alle Probleme von dieser Welt weggeblasen sind. Aber ich sage dir, du wirst eine Begegnung mit ihm haben, in der er dir die Gewissheit ins Herz gibt, dass er mit dir zurechtkommt und dass er dein Leben mit all diesen Fragestellungen, die da sein mögen, dass er mit diesen Fragestellungen zum Ziel kommt und mit dir zum Ziel kommt. Denn die Verheißung des Wortes Gottes lautet, dass der, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird. Das hat er zugesagt und dazu steht er. Die Kraft dazu hat er. Das hat er bewiesen in seiner Auferstehung. Vertrauen wir ihm? Ich glaube, dass die Feier des Abendmahls genauso ein Ausdruck des Vertrauens sein will. Wir lesen ja häufig, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern, in der Bibel miteinander, dass der Paulus schreibt, dass wir in einer würdigen Haltung dieses Mahl feiern sollen. Für mich bedeutet diese würdige Haltung nicht, dass wir perfekt sind, sonst wäre der Saal hier wahrscheinlich leer gefegt gleich beim Abendmahl. Sondern diese würdige Haltung ist eine Haltung, die Vertrauen signalisiert. Und die sagt, Jesus, ich brauche es, dass du für mich gestorben bist. Aber ich brauche auch die Kraft deiner Auferstehung in meinem Leben. Ich brauche sie an diesen und jenen Punkten und Problemen und Nöten. Und ich brauche sie auch in meiner Krankheit. Er hat unsere Sünden und unsere Krankheit ans Kreuz getragen, sagt uns das Wort Gottes. Und auch das wollen wir miteinander heute feiern. Auch das wollen wir an uns heranlassen. Und ich lade uns ein zu einer Abendmahlsfeier, die wir jetzt gleich haben wollen. Und ihr als Team könnt gerne schon nach vorne kommen. Zu einer Abendmahlfeier, in der wir genau das zum Ausdruck bringen. Ich möchte euch einladen, dass ihr das Abendmahl in dem Bewusstsein nehmt, wenn ihr es denn nehmen wollt, in dem Bewusstsein nehmt, dass ihr Jesus sagt, indem ich dieses Mahl jetzt feiere mit dir, Jesus, will ich dir neu mein Vertrauen zum Ausdruck bringen. Ich lege dir neu mein Leben hin, ich lege dir meine Nöte hin, ich lege dir meine Probleme hin, ich lege dir meine Krankheit hin und ich bitte dich, komm du da hinein. Komm da hinein mit deiner Auferstehungskraft, die Grenzen sprengt, die keine Grenzen kennt, weder in Afrika noch in Asien noch in meinem Alltag. Lasst uns in diesem Bewusstsein einige Momente noch innehalten. Vielleicht spielt ihr uns noch ein paar Momente was Instrumentales, dass wir die Gedanken sacken lassen können. Und ich lade euch ein, dass ihr das einfach auch als Gelegenheit benutzt, eine Entscheidung für euch persönlich festzumachen. Die Entscheidung nämlich, euer Vertrauen auf Jesus zu setzen. Wir haben so viele gute Dinge in unserem Alltag, denen wir vertrauen. Wir haben ein gutes Gesundheitswesen, dank dem Herrn dafür. Aber letztendlich müssen wir uns, glaube ich, begreifen als Menschen, die in Jesu Hand sind, deren Leben in Jesu Hand ist, deren Sterben in Jesu Hand ist, deren Ewigkeit in Jesu Hand ist. Lasst uns einige Momente der Stille haben. Und ich bitte dann, dass bei dem Lied, das wir dann gleich noch danach singen wollen, 5 Leute nach vorne kommen, die uns beim Austeilen des Abendmahls helfen. Und ich bitte dann, dass 5 Geschwister dabei vorkommen.
Würdig und herrlich sind.